Ihr Vorbild, Herr Wallraff, habe ich gelesen, soll Upton Sinclair sein, der große amerikanische Autor der Depression und des New Deal in den 1920er, 1930er Jahren. Stimmt das?
Ich habe ihn kennengelernt, als ich mit ihm verglichen wurde. So auch Egon Erwin Kisch. Da kamen plötzlich Klügere als ich und fanden Parallelen. Und dann entdeckte ich meine Vorbilder. Upton Sinclair tatsächlich, also The Jungle, der hat in den Schlachthäusern Chicagos recherchiert, als Arbeiter verkleidet, er hat nicht selber gearbeitet, ne? Und hat entsetzliche Arbeitsbedingungen erlebt, hat erlebt, wie dort Menschen also gebrochen wurden, das waren damals baltische Einwanderer, Finger, die abgehackt wurden, die wurden mitverwurstet und es waren also Grausamkeiten, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und er hat die unhygienischen Zustände genauso recherchiert, wie da Eiterbollen mit verwurstet wurden und auf den Markt kamen. Und danach hat er eine Erfahrung gemacht, die ich im Kleinen nachher mit ganz unten auch gemacht habe. Es war nachher ein Gespräch in ganz USA, es hat sich einiges geändert. Roosevelt hat irgendwann gesagt, Herr Sinclair, überlassen Sie mir doch nochmal das Regieren. Also er war plötzlich bestimmend, was die ganze Diskussion anging, aber hat dann später selbstkritisch festgestellt, eigentlich hätte er Amerika ins Herz treffen wollen, er hätte sie aber nur in den Magen getroffen. Das heißt, die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verbessert, die hygienischen Bedingungen sehr wohl. Das ist mir bei McDonald ähnlich geschehen.
Ist dann die literarische Reportage Ihr Vorbild gewesen im Endeffekt?
Nein. Egon Erwin Kisch zum Beispiel, ein großer Stilist, dem reichte das, eine Nacht im Obdachlosenasyl zu verbringen, um eine schillernde Reportage zu verfassen. Da brauche ich Wochen dafür, ja? Mhm. Also ich weiß, was mir Kisch voraus hat, oder auch Upton Sinclair ist was anderes. Upton Sinclair liegt eher auf meiner Ebene Sozialreportage. Ja. Kisch, schillernde, brillante, stilistische Umsetzung. Ich weiß, was er mir voraus hat, ich weiß aber auch, wo ich mich ja auch zum Teil positiv unterscheiden.
Ja, das wäre, er hat mehr Fantasie und Sie sind der MacGregor, der Bessere.
Ach, sagen wir mal, die Fantasie habe ich auch, nur da muss ich mich immer wieder bremsen, weil ich muss es ja auch beweisen. Ich kann nur das veröffentlichen, wo ich Zeugen habe und es wäre alles noch viel schlimmer, wenn ich das, was ich erlebe, alles eins zu eins veröffentlichen würde. Aber da muss ich mich zurückhalten, weil ich muss es notfalls vor Gericht unter Beweis stellen. Und bisher habe ich diese Gerichtsverfahren in letzter Instanz oder auch schon früher alle gewonnen. Meine Bücher sind inzwischen gerichtsbeglaubigte Bücher.
Kommen wir nachher drauf. Was mir aufgefallen ist, Herr Wallraff, Sie haben am Anfang Lyrik geschrieben. Sie haben unheimlich viele Bücher geschrieben. Ich glaube, so um die 40, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, so viel waren es nicht. Ja. Aber ich habe welche herausgegeben und anderen Geburtshilfe geleistet. Ja.
Dann Fernsehserien, Fernsehsendungen, Zeitschriftenaufsätze natürlich auch. Aber was Ihnen fehlt, wir sind ja hier beim Radio, Sie haben nie fürs Radio gearbeitet.
Doch, ich habe für den WDR mehrere Sachen gemacht, Hörspiele auch. Und da war eins, was wollt ihr denn, ihr lebt ja noch. Und das war ein Dokumentarhörspiel. Ein Kohlekraftwerk wurde unterlaufen durch einen Kernkraftbeauftragten, der da die ganze Bürgerinitiative bestochen hat, in Misskredit gebracht hat. Und diese geheimen Akten bekam ich damals in meinen Besitz und habe daraus dieses Hörspiel mit einem Kollegen zusammen geschrieben. Ich habe aber auch andere Sachen seinerzeit für den WDR gemacht. Ein sehr frühes Fernsehspiel, Straßenmusikanten. Ich komme ja vom Expressionismus, das war noch mit expressionistischen Mitteln. Da habe ich schon sehr früh auch positive Erfahrungen mit dem WDR gehabt.
Und ganz früh ist Lyrik. Sie haben irgendeinen Expressionismus erwähnt. Kann man das heute noch lesen? Lesen Sie sowas noch? Oder denken Sie, um Gottes Willen, Jugendsünden will ich nicht
mehr? Ich lese viel Lyrik. Ich schätze Lyriker verschiedener Richtungen. Und ein Gedicht zum Beispiel, das hat mich beeindruckt. Das war ein Vorläufer des Expressionismus. Mhm. Jakob von Hoddis. Das ist wieder sehr aktuell übrigens. Weltende. Also als wenn es für die heutige Zeit geschrieben wäre. Das ist aber 1911 vor dem Ersten Weltkrieg. Wie eine Vision. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da. Die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. eine Vision, die eine Endzeitvision, nicht sehr aktuell. Und das war meine Welt, da lebte ich drin. Ich habe auch Gedichte in dieser Richtung geschrieben, bevor ich dann durch, übrigens der Bundeswehr habe ich viel zu verdanken. Die haben mich nicht für Jeck angesehen. Die wussten, wie vernünftig und klarsichtig ich war. Nein, die haben erfahren, dass ich Tagebuch führte und dass Heinrich Böll mit mir korrespondierte und eine Zeitschrift das veröffentlichen wollte. Daraufhin haben sie mir einen Deal angeboten. Ich würde sofort entlassen. Ich müsste meinen Ersatzdienst auch nicht machen, nachdem ich schon 10 Monate ohne Waffe da meine Widerstandsaktion gemacht habe. Ich würde sofort freikommen, wenn ich auf die Veröffentlichung verzichten würde. Da habe ich gesagt, nö, dafür habe ich schon viel zu viel erlebt. Lasst mich dann auch noch die weiteren 8 Monate hier. Ja. Und dann erst kam ich in die psychiatrische geschlossene Abteilung und wurde mit diesem Ehrentitel, so sehe ich das heute, entlassen, abnorme Persönlichkeit für Krieg und Frieden untauglich.
Übrigens, ja, Befund von damals aus dem Bundeswehrkrankenhaus hängt inzwischen im Militärhistorischen Museum in Dresden.
Ja.
Und ist also sozusagen auch ein Dokument der Zeitgeschichte
geworden. Das habe ich freigegeben. Ich habe gesagt, das sollten auch andere mit Jüngere berücksichtigen. Wie schnell kann man für Jeck erklärt werden? Und wie schnell als junger Mensch zweifelt man dann nach dem Ende auch an sich? Ich war ja auch nicht so stabil und dachte, Mensch, jetzt, ich war gelernter Buchhändler und da war ich erstmal aus allen Zusammenhängen raus katapultiert. Da bin ich erstmal ein halbes Jahr auf Tremtu gegangen und habe in Obdachlosenasylen gelebt, um mich auch mit Ausgestoßenen, Nicht-Dazugehörenden, mir eine neue Identität, eine neue Zugehörigkeit zu schaffen. Und muss sagen, dieses Museum da in Dresden-Neustadt, wo übrigens auch meine Vorfahren herkommen, Hugenotten, das ist gut gemacht. Das ist ein Friedensmuseum. Friedensmuseum. Wer da reingeht und kriegerische Allüren hat, der kommt mit einem, ich würde sagen, zivilen Gedanken wieder raus.
Ne? Ja. Ich hatte Sie eben ganz kurz auf Heinrich Böll angesprochen. Mhm. Auch wie Sie ein Kölner und könnte man sagen ein Förderer Ihrer frühen Arbeiten? Wie würden Sie das heute sehen?
Ich würde sagen, ein väterlicher Freund. Die verlorene Ehre der Katharina Blum war wohl mit, ja nicht alleine, ich hatte auch vorher schon Gegengeschichten zur Bildzeitung recherchiert, aber als dann diese realistische Erzählung, verlorene Ehre der Katharina Blum erschien, wurde das ja überall angezweifelt und polemisiert, das wäre eine Fiction und so weiter. Und da denke ich, Mensch, das will ich mal Probe aus Exempel machen. Ich fange da auch selber mal an. Das war wohl mit von Böll auch beeinflusst. Er hat mir auch vor Gericht beigestanden, als ich vor Gericht stand und damals schon wegen falscher Identität im Gerling-Konzern. Als ich dort arbeitete und diesen Ungeist dann auch recherchierte, ich habe es allerdings ein bisschen satirischer umgesetzt, ich wollte auch wieder rauskommen und musste natürlich was einfallen lassen. Ich habe einen ganz simplen Test gemacht. Ich habe mich in das Vorstandscasino begeben, es war ein Dreiklassensystem, nicht? Wo die Jahrhundertsaal gemeine Volk abgespeist wurde, Klatsch auf den Teller, dann wurden die Angestellten besser bedient und dann eine Vorstandsetage, wo die Vorstandsdirektoren saßen, von einem schwarzbefrackten Kellner bedient wurden und Gerling von einem weißbefrackten. Ich wollte da wieder raus und habe mich in meiner Botenuniform zu den Vorstandsdirektoren ins Casino begeben. Und dem Kellner gesagt, bitte bringen Sie mir das auch und hier auch ebenso Champagner mit. Und da wurde ich entgeistert angesehen wie ein Durchgeknallter. Die dachten, irgendwas passiert da jetzt. Ich wurde natürlich nicht bedient. Zum Schluss wurde ich, das vergesse ich auch nicht, mit dem Satz abgespeist vom Vorstandsdirektor. Das ist wie im Tierreich. Da frisst erst der männliche Löwe und was da übrig lässt, das kriegt die Löwen mit den Jungen. Und dann kommen die Schakale dran. Da gab es übrigens auch Prozesse wegen Ausweispapier, Missbrauch, wegen Urkundenfälschung. Und da kommen wir wieder auf Böll. Und der hat dort als Gutachter mit ausgesagt. Das hat dann das Gericht doch so beeindruckt, dass sie mich freigesprochen haben. Allerdings Freispruch zweiter Klasse. Das Gericht hat in erster Klasse mich schuldig gesprochen. Da wäre meine Arbeit beendet gewesen. Da hatte ich schon überlegt, hatte schon jemand gefunden, nämlich eine Frau, die mich hätte adoptiert. Unter anderem Namen hätte ich offiziell weitergearbeitet. Aber zum Glück wurde ich in zweiter Instanz freigesprochen mit dem Argument, Freispruch zweiter Klasse, ich hätte in blindem Drange irrend gehandelt. Das habe ich mir gerne gefallen lassen. Die Arbeit konnte ich fortsetzen.
Sie haben eben, wenn man das ja ausführlich auch geredet, über das, was Sie so bewegt, bis heute bewegt, da gibt es für mich eine rote Linie, eigentlich von den späten 60er Jahren bis heute, sozusagen das bundesdeutsche Tierreich in seiner Hackordnung von oben bis unten auch darstellen. Liege ich da ganz falsch?
Also ich würde schon sagen, ich bin noch in die Ursprünge meiner Arbeit zurückgekehrt. Es hat mit Industriereportagen angefangen. Ja. Vielleicht auch kein Zufall, dass ich am Fließband bei Focht meine erste Industriereportage gemacht habe. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da wo mein Vater seine Gesundheit in der Lackhölle ruiniert hat und dann auch früh gestorben ist. Vielleicht war das auf den Spuren meines Vaters, dass ich da angefangen habe und auch eine Zugehörigkeit immer wieder gesucht habe oder auch bis heute beibehalten habe.
Ja. Das Gespür ist da, wo Sie herkommen, ist geblieben. Und das ist auch das, Sie leben ja weiterhin auch im Elternhaus, wenn ich es richtig verstanden habe, oder in der Gegend, in der...
Ja, das ist kompliziert. Ich bin in einem Ermon-Viertel, in einem Block groß geworden, weil das war nachher von Verwandten, warten die das Klaviergeschäft. Und ich bin dann viel später in eine halbe Ruine reingezogen und habe daraus eigentlich, ja, in einem Arbeiterwohnort, wo inzwischen jeder Dritte Zugereister ist. Ich wohne da unheimlich gerne. Ich würde da nicht mehr... Ehrenfeld hat sich was zusammengerauft. Ehrenfeld ist, glaube ich, der positive Beweis, dass Einwanderung zu Vorteilen auch eines ganzen Viertels zählen kann. Da waren die verschiedenen Einwanderergruppen von Italienern, Griechen, Ex-Jugoslawen ursprünglich, jetzt sicher mehr Türken. Aber es ist eine Mischung. Die stimmt noch.
Man kennt Sie in der deutschen Öffentlichkeit als grimmigen Aufklärer. Wir haben Bilder eben auch gesehen. Worüber lacht Günter Wallraff?
Ich habe einen schwarzen Humor. Ich ziehe meine Späße aus allem. Ich bringe auch Leute in Verlegenheit. Und ich habe in meiner Kindheit mich identifiziert mit Till Eulenspiegel zum Beispiel. Und ich habe zuletzt noch in der Welt sogar, frühe Prägungen habe ich dann noch mal bekannt, in einem Schulaufsatz über meinen Idealberuf gab ich 1958 Clown an. Meinte allerdings nicht den Zirkusclown, sondern einen Narren im existenziellen Sinn, der das freiwillig auf sich genommene Nicht-Ernst-Genommen-Werden im großen Spiel des Lebens zelebriert. Zitat auch aus meinem Schulaufsatz, Lachen, wo es einem zum Weinen zumute ist, die Weinenden zum Lachen bringen. Auch heute noch. Ich ziehe aus allen Rollen auch immer noch, presse ich noch Situationskomik raus.
Ja? Also das Verkleiden ist im Endeffekt auch bis zu einem gewissen Grade noch ein Spaß?
Ja, es muss auch Spaß machen. Wissen Sie, wenn ich das nicht schaffen würde, wäre ich heute ein vergrämter, leicht paranoider Mensch. Und das Gegenteil ist der Fall. Und wer mich kennt, es sind natürlich immer wieder Themen, das sind ernste Themen und da ist erstmal nichts zu lachen. Aber wenn ich dann die Verursacher, die davon profitieren oder die ihre Macht ausspielen, wenn ich die vorführe, entblöder, wie nenne ich das, dann lachen die Richtigen, die sonst nicht zu lachen haben. Also wer meine Bücher liest, zum Beispiel auch bei ganz unten, da sind es oft Kinder, 11-, 12-Jährige, die genau die Stellen finden, wo der Ali sich hier in diese Narrenrolle begeben hat. Und das spiele ich nicht, das ist ein Teil von mir. Da kann ich diese kindliche Seite auch auslassen. Das können Sie nicht, wie wir jetzt hier sitzen. Da erwartet man von mir doch ernsthafte Betrachtungen zum gesellschaftlichen Leben. Da schaffe ich das doch nicht. Aber wenn ich verkleidet bin, ja, und einer der Unteren der Gesellschaft bin und man mich dann völlig anders behandelt, Mensch, was kann ich da alles rauslassen? Ja.
SWR 2 Zeitgenossen, man hört es im Hintergrund, heute aufgezeichnet mit Günter Wallraff in der Festhalle in Landau, in der Reihe Große Begegnungen der Universität Koblenz-Landau. Entspannen, das haben wir heute gesehen, vor der Veranstaltung ist bei Ihnen Tischtennis spielen. Wie sind Sie drauf gekommen?
Also ich bin ursprünglich Leichtathlet, ich war mal Drittbester im Mittelstreckenlauf. Und habe das richtig leistungsmäßig betrieben und dann irgendwann auch ungesund gelebt. Das gehört in der 68er-Zeit dazu. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, da gehe ich vor die Hunde. Und habe dann angefangen, Marathon zu trainieren. Ne? Ich habe es manchmal übertrieben, indem ich auch Training zum Wettkampf gegen mich selbst machte und auf die Uhr geschaut habe. Das mache ich heute nicht mehr. Ich mache das heute lustbetont, aber ich habe auch nicht mehr die... Meine Knochen sind ein bisschen lädiert. Wie heißt es? Enthaltsamkeit ist ein Vergnügen an Dingen, welche wir nicht kriegen. Gott, Wilhelm Busch hat das mal gesagt. Und von daher kann ich hier den Mund nicht so voll nehmen. Ich würde gerne noch wieder einen Marathon laufen, aber ist mir im Moment nicht vergönnt. Halbmarathon in einer Zeit, über die man lieber nicht spricht. Und von daher habe ich ab und zu Tischtennis gespielt. Und das ist ein reaktionsschneller Sport. Und ich habe zu Hause auch eine Platte und ich fordere immer auch Besucher heraus. Manchmal, wenn die nicht so sich anstrengen, dann sage ich, im Sport geht es dann nur um Geld. Er kriegt für jeden Punkt, den ihr über 5 oder was oder 3 zustande bringt, je nach Stärke, kriegt er 1 Euro. Und da wachsen die über sich hinaus. Ja? Und ich habe dann manchmal sogar auch ernsthafte Gegner. Aber heute war es ja umgekehrt. Da war ich froh, wenn ich hier Punkte machen konnte. Da waren ja Spitzenspieler dabei. Und jetzt hat mich der Karl Lauterbach mal herausgefordert. Er ist Präventivmediziner, SPD-Abgeordneter. Und er hat weltweit Untersuchungen gemacht, dass Tischtennis durch die Reaktionsschnelligkeit Gehirnregionen fördert und dass dadurch die Demenzquote ziemlich reduziert wird. Allerdings auch beim Fechten oder auch beim Tanzen, wie er sagt.
Können Sie wenigstens beim Sport verlieren?
Ich spiele lieber gegen bessere Spieler als gegen schwächere. Ich will Herausforderungen haben. Also heute hier, das war großartig, da waren Landesmeister und so weiter. Und wenn ich dann ein paar Punkte mache, ach, dann ist das für mich eine viel größere Befriedigung, als wenn ich da einen schlechteren Spieler haushoch besiege. Nein, ich kann gut verlieren. Ich bin ein leidenschaftlicher Spieler und ein guter Verlierer.
Dann müssen Ihnen die Prozesse, zahlreichen Prozesse, die Sie geführt haben, haben Sie mal gezählt, wie viele eigentlich?
Ich habe die ehrlich gesagt nicht gezählt, aber ich weiß, warum ich in manchen Jahren so unproduktiv war. Ja. Da war Prozesse führen die Hauptarbeit. Ja. Und das ist auch nicht das aufbauendste und produktivste. Ja.
Aber die wollten Sie unbedingt gewinnen, das ist doch klar.
Da geht es nicht um Gewinnen und zu verlieren. Ja. Da geht es um Gerechtigkeit. Wenn ich solche Prozesse verliere, sehen Sie mal alleine den Prozess gegen die Bild-Zeitung. Ja. Hätten mir nicht meine Leser diesen Prozess finanziert, 250.000 D-Mark damals, dann würde ich als Lügner dastehen und die Bild-Zeitung hätte triumphiert. Und das hat auch in der Öffentlichkeit eine ziemliche Bedeutung. Und es hat denen auch zugesetzt. Und langfristig gesehen würde ich sogar sagen, sie sind nicht mehr dieselben. Sie haben sich in einigem Zurückhaltung auferlegt. Sie finden auch schon mal Reportagen, da sagen sich, das wäre früher undenkbar gewesen. Ich war zuletzt eine Reportage, ich lese die Bild nicht, aber die lag da rum in einem Intercity. Und da finde ich eine Reportage von einem Bildreporter, der sich in eine schwulen Selbsthilfegruppe in den USA begeben hat, die da so vermessen sind, sektenähnlich zu sagen, Homosexualität kann man heilen. Und er selber als Schwuler hat sich da rein begeben und hat das Ganze behutsam Persönlichkeitsrechte respektiert, als ja, Blödsinn ja, hingestellt, zumindest als sehr fragwürdig. Das in der Bild-Zeitung, die früher in meiner Zeit gegen sexuelle Minderheiten, gegen überhaupt Minderheiten Hetze betrieben haben. Und diese Reportage hat mich erstaunt. Die hätte auch in der Zeit oder in der Süddeutschen oder sonst wo erscheinen können. Und also ich fange jetzt schon an, zu viel positiv über die Bilder, denn die sind immer noch schlimm genug, wenn man deren Griechenland-Berichterstattung sieht. Eine reine Hetze. Ja? Ein Jahr lang 150 Mal ihr Pleite-Griechen oder wo zum Beispiel die Schlagzeile, ihr Griechen, verkauft uns doch eure Inseln und die Akropolis gleich mit. Ich freue mich immer, wenn ich mal widerlegt werde und sage, Mensch, es hat sich was doch geändert. Und dann auch die positiven Sachen hervorheben, wie in der Pädagogik. Ne? Sie müssen auch einen Schüler, das sagen alle Lehrer, der sonst nur Lernverweigerer ist und sonst was, und da, wo er ein paar Ansätze hat, das loben und sagen, Mensch, mach weiter so. Ne?
Worauf ich bei den Prozessen auch noch hinaus wollte, das muss sein, glaube ich, auch der Ehrlichkeit halber, es gab Prozesse auch gegen andere Medien, auch gegen Firmen, Konzerne, Sie haben es zum Teil erwähnt. Selbst wenn man diese Prozesse gewinnt, es bleibt etwas hängen, was Sie alles angeblich gemacht haben, was Sie alles angeblich waren. Ich zähle es jetzt gar nicht auf. Das muss einen doch sauer machen, auch wenn man freigesprochen worden ist oder der andere Unrecht bekommen hat. Bleibt was hängen?
Zeitweilig, ein paar Jahre. Und dann müssen Sie sich damit rumschlagen und müssen Überzeugungsarbeit leisten, müssen immer wieder erklären, was wirklich ist. Und bei mir habe ich immer wieder erlebt, Menschen, die auch Vorurteile oder durch eine bestimmte Presse entsprechend negativ geprägt sind. Und wenn Sie denen aber begegnen und über sachlich über das, was dahinter steckt, mit denen darüber reden, ich würde sagen, dann widerlegen Sie es. Diejenigen, die mich wirklich kennen oder kennenlernen, die erleben einen anderen Menschen als der, der ihnen als Feindbild vorgesetzt wurde. Und von daher würde ich sagen, langfristig, wir leben in einer Demokratie. Mhm. Und eine Demokratie gibt so vielfältige Einflüsse. Und wir leben auch in einer Presselandschaft, ja, von wegen Lügepresse, wo eine differenzierte Informationsmöglichkeit besteht. Mhm. Und das spricht sich auch um. Und von daher kann ich mich nicht beklagen. Ich würde sagen, da ist nichts hängen geblieben, nein.
Ein Kapitel ist mir ganz wichtig, weil es mich natürlich auch als Journalisten betrifft. Ich würde mich als vorsichtigen Menschen bezeichnen. Sie haben mitunter den Eindruck gemacht, als wären Sie nicht unvorsichtig, aber fast rücksichtslos mit Ihrer Gesundheit und mit Ihrer Physis. Stimmt das oder was ist davon kalkuliert, wenn Sie sich in ein solches Projekt hineinbegeben, wie zum Beispiel den Türken Ali oder verkleidet in irgendwelche Betriebe hineingehen?
Also ich identifiziere mich dann mit den Menschen, die nicht aus ihrer Haut raus können, die nicht aus ihrer Rolle raus können und die dazu verdammt sind, in solchen Situationen zu leben. Und wenn ich dann mit Obdachlosen ein Jahr mit Unterbrechungen unterwegs bin und dann erlebe, dass welche kältesten Nächten im Freien schlafen und in meiner Heimatstadt Köln gab es nicht mal Kältebusse, die es in Berlin übrigens gab, in anderen Städten, dann sage ich, dann will ich selber das unter Beweis stellen und miterleben, wie geht es einem, der da bei minus 15 Grad auf der Straße schläft. Und dann riskiere ich was. Und habe ich Glück gehabt in solchen Fällen. Oder auch in einem Obdachlosenasyl in Hannover, wo ich vorher wusste, echt ein Obdachloser, der mich beraten hat, der sagt, in das Heim gehe ich aber nicht mit. Ja, sage ich, dann will ich das aber erleben. Was geschieht denen? Da wurden wir nachts eingeschlossen, da gab es Drogenabhängige, die Gewaltausbrüche hatten. Das war, ja, wir kamen da auch nicht mehr raus. Ich hatte Todesangst in dieser Nacht. Aber ich habe erreicht, da ich selber bezeugen konnte, habe ich erreicht, dass dieser Bunker ein Jahr später geschlossen wurde und eine anständige Unterbringung dahin kam. Und so war es auch bei Thyssen, wenn ich da bestimmte Staubkanälen arbeitete und dachte, Mensch, musst du dir das antun? Musst du dir das jetzt antun? Da habe ich gesagt, es wäre feige, wenn ich sage, bis hier noch nicht weiter. Die anderen Kollegen können nicht raus. Und da ist bei mir eine so starke Identifizierung, ich weiß nicht, woran das liegt, ich bin es da nicht mehr. In solchen Rollen fange ich nach mehreren Wochen an, in der neuen Identität zu träumen. Da ist ein Identitätswechsel geschehen und für mich ist Leben nicht die Dauerhaftigkeit. Mensch, so alt zu werden, boah, ich habe nie mir vorstellen können, jemals so alt zu werden. Von daher ist jedes Jahr für mich wie ein neues Leben. Ich dachte immer, 30 ist schon eine Schallgrenze erreicht, ja. So gebe ich mir immer noch ein Stück Zeit dazu und dadurch leb ich auch intensiver. Und vielleicht ist diese Form der Arbeit, ich nenne das gar nicht Arbeit, das ist keine Arbeit, diese Form des Identitätswechsels, der neuen Zugehörigkeit, habe ich mir vielleicht eine Therapie erspart am Ende. Wer weiß das schon. Ne?
Gab es auch Projekte, wo Sie gesagt haben, nö, das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu riskant?
Nö. Ich habe Glück gehabt. Ich habe ein paar Mal verdammtes Schwein gehabt. Ich wollte zu Beginn der Ali-Rolle wollte in den Juridwerken Hamburg anheuern, wo ich wusste, da arbeiten türkische Arbeiter ohne Schutzmasken im dichtesten Asbeststaub. Ja. Um hier Zeit, da war auch die Asbestgefahr noch nicht so im Bewusstsein. Jedoch, ich wusste das schon. Aber ich dachte, 30 Jahre später, Asbestose, auch so lange lebst du sowieso nicht mehr. Mhm. Und habe mich da beworben. Und zum Glück, im Nachhinein muss ich sagen, habe ich trotz einer Goldmünze, die ich da einem Vorarbeiter hinschob, war Einstellungssperre und kam ich nicht rein. Genauso in einem maroden Atomkraftwerk in Würgassen war es mir auch nicht vergönnt, im strahlengefährdeten Bereich ohne Strahlenpass eingesetzt zu werden, weil der Menschenhändler, der uns in die Staubkanäle bei Thyssen schickte, der hat auch ganze Kolonnen ins Atomkraftwerk Würgassen vermittelt. Übrigens auch nach Neckarwestheim. Neckarwestheim war es mir auch nicht vergönnt, weil da hatte ich schon einen, der hat für mich schon vorrecherchiert, der hat sich dann nur in die Sicherheitschefin verliebt und der dann ausgeplaudert. Dadurch ist das auch nicht zustande gekommen.
Ja. Was ist das A und O, wenn man so etwas anfängt? Die gute Maskenbildnerin?
Nö. Also Maskenbildnerin, das ist eine Kleinigkeit. Das sind ein paar andere Haare, die konnte ich mir nachher auch selber drauf pappen. Anderes Auftreten, ja, das ist wichtig. Ich kann mich zurücknehmen und von daher bin ich ein Gesicht in der Menge. Und wenn Sie dann noch eine Uniform haben, Bodenuniform, ja, oder einen Arbeitsdress, den Coolies schaut man nicht ins Gesicht, ne? Aber heute habe ich schon Schwierigkeiten. Da sagen welche, es leckt an meiner Nase. Ich sage, fasst euch meine eigene Nase. Was habe ich da an meiner Nase? Ich weiß gar nicht. Merkt das jemand? Habe ich was Besonderes an meiner Nase? Nee. Ich habe schon überlegt, es gibt plastische Chirurgen, die könnten mir ja eine Knollennase verpassen. Mhm. Bin nicht mehr so eitel. Ne? Ja. Aber da würde ich auch überlegen, ob man das nicht durch. Ich will auch mal wieder undercover untertauchen, obwohl es gibt Bereiche, wo man sie überhaupt nicht erwartet. Da gelingt das immer wieder. Ne?
Gäbe es denn heutzutage noch Projekte, die Sie jetzt ganz dringend machen würden? Ich habe was Leuten hören, Richtung Türkei geht's. Es gab ja eine Rolle, da mussten Sie sich jünger machen, inzwischen in einem Altersheim oder so. Sie haben es eben sehr plastisch erzählt.
Das war in Bamberg. Da war ich als Dementer im Altersheim. Ich konnte dann nachts rumgeistern in alle Abteilungen. Sie werden wieder zurückgeführt. Ja. Das fiel mir überhaupt nicht schwer. Ne? Und da hatte ich übrigens ein ganz, ganz, ja, wie nenne ich das, eindringliches und rührendes Erlebnis. Ich war dann in einem Zweibettzimmer mit einem Studiendirektor, der durch Schlaganfall auch Demenzerscheinungen hatte. Und dem habe ich nachts Büchners Wozzeck vorgelesen. Und ich hatte das immer bei mir. Ich habe eine kleine Ausgabe in einer Lieblingslektüre. Und da leuchtete der. Und dann zwischendurch erzählt er, wie er in Bayern Unterricht Autoren durchnahmen, die damals in dieser Zeit auch im Lehrplan nicht mehr rausgestrichen waren. Hubert Fichte, wer gehörte dazu? Und da nannte er mich auch. Aber da habe ich das nicht festgestellt, was mir über einen Hilfspfleger als Vorgabe zugeschickt wurde. Im Gegenteil, das Pflegepersonal hatte eine liebevolle Zuwendung. Das war rührend. Jetzt vor ein paar Tagen habe ich noch mit dem Heimleiter zu tun gehabt. Ich will da eine Bank stiften, ja, und da noch mal hinfahren und noch mal da mal reinschauen. Da bin ich jetzt eingeladen. Die Bank werde ich demnächst stiften, ja.
Wenn Sie eine solche Reportage oder ein solches Projekt angehen, haben Sie vorher feste Vorstellungen, was Sie da auch erleben werden, oder gehen Sie da offen rein?
Unterschiedlich, ja. Es gibt Themen, die ich lange vorbereite und mich auch über Lektüre, über dort Beschäftigte sachkundig mache. Das war bei der Ali-Rolle so. Ich hatte 10 Jahre vorher schon mal den Test gemacht und auch schon in der Verkleidung als Türke war ich da unterwegs und da war ich gescheitert an der Rolle, weil ich war an einem Sprachkurs gescheitert. Und 10 Jahre oder ich glaube es waren 14 Jahre später habe ich mir gesagt, jetzt oder nie, und da war die Sprache gar kein Problem mehr. Wir hatten in diesen Kolonnen jüngere Türken der zweiten, dritten Generation, die auch kein Türkisch mehr sprachen oder nur brockenmäßig. Und ich hatte als Tarnung angegeben, ich wäre bei meiner griechischen Mutter aufgewachsen, Vater Kurde, Mutter Griechin, und von daher hätte ich nie Türkisch gelernt. Und dann war mal ein Kollege, ein Türkischer, der war wohl ein bisschen misstrauisch. Der sagte, hör mal, sprich doch mal Griechisch, ich will nicht mal Griechisch sprechen hören. Und zum Glück konnte ich noch den Anfang der Odyssee auswendig. Ich hatte in der Schule mal Altgriechisch. Man lernt nie umsonst im Leben. Nee.
Griechenland ist eines der schmerzlichsten Momente in Ihrer Lebensgeschichte gewesen. 1974 angekettet am Syntagmaplatz. Das ist daneben gegangen oder war zumindest nicht so geplant.
Doch. Das war die einfachste Rolle überhaupt. Das war alles vorbereitet. Ich wollte in die Rolle des politischen Gefangenen kommen und da gehörte nicht viel dazu. Ich hatte auch ein Testament vorher gemacht. Ich hatte schmerzstillende Medikamente genommen, um nicht so schnell erkannt zu werden. Ich wollte das erleben, was ein normaler, anonymer Grieche erlebt, der da politisch auffällig wird im Militärregime, in diesem faschistischen Diktatur. Und so habe ich mich anonymisiert. Ich habe meine Identität, meine Klamotten und alles bei der Deutschen Botschaft hingestellt, einen Zettel hingelegt, bitte bis zu meiner Rückkehr aufbewahren, wird allerdings einige Zeit dauern, vielen Dank. Und habe dann mich angekettet und Flugblätter verteilt in mehreren Sprachen, Freilassung der politischen Gefangenen, freie Wahlen und Touristenboykott aufgefordert. Und dann wurde an Ort und Stelle, und das war alles geplant, ich hatte Folter mit einkalkuliert, ein halbes Jahr bis 2 Jahre Gefängnis, 114 Monate. Und ich wollte in die Situation als politischen Gefangenen kommen. Die Aktion war nur Mittel zum Zweck. Ich mache da nicht da so hergelaufen, um mal mich symbolisch irgendwo anzuketten. Das bringt gar nichts. Und von daher gesehen ist mir das widerfahren, was auch anonymen Griechen widerfahren ist. Und übrigens, die erste Aussage, die ich mache, irgendwann musste ich reden. Die haben einem so zugesetzt, wer steckt dahinter, wer bist du und so weiter. Da habe ich immer noch nicht meine Identität preisgegeben, aber weil ich reden musste. Die hatten 10 Nadel rausgerissen, also schreckliche Sachen gemacht. Und dann ließen auch die schmerzhaftenden Medikamente nach. Und dann habe ich als erstes angegeben, ich wäre Fortarbeiter Hans Wallraff. Und die erste DPA-Meldung über diese Aktion lautete, ein Fortarbeiter Hans Wallraff hat da so eine spektakuläre Aktion gemacht. Da hatten die mich aber schon so zugerichtet, da konnten die mich nicht mehr vorzeigen. Und das war ja Zweck der Übung.
Punkt war, Griechenland war damals einer der besten Verbündeten im Westen,
ja,
außer Willy Brandt, der im Flugzeug sitzen geblieben ist und nicht griechischen Boden betreten hat,
genau,
waren deutsche Politiker gerne gesehen. Und
Strauß war da einer der Ehrenpolitiker, der hat ja auch keine Diktatur ausgelassen. Eine bestimmte Presse, die Welt gehörte dazu, haben das verharmlost oder beschönigt. Ja? Auch die FAZ damals, aber die haben sich auch geändert. Das finde ich das Tolle. Übrigens jetzt, wir sprachen über die Türkei, es sind inzwischen 160 Kollegen in der Türkei, die wegen Meinungsäußerungen oft willkürlich, es reicht irgendwie, dass sie den leisesten Hauch einer Kritik sich leisten und sie landen im Knast.
Das ist die Parallele von damals zu heute?
Ja, ich würde sagen, Sicht? Türkei eine Diktatur, die ja in einer Willkür jetzt alle Menschenrechte außer Kraft setzt, demnächst noch Abstimmung zur Todesstrafe. Aber ich fahre demnächst noch mal selbst in die Türkei. Ja.
SWR2 Zeitgenossen, heute eine Aufzeichnung mit Günter Wallraff in der Festhalle Landau im Rahmen der großen Begegnungen der Universität Koblenz-Landau vor Publikum. Man hört es im Hintergrund. Lassen Sie uns noch ein bisschen reden, Herr Wallraff, über den medialen Boulevard, den Sie ganz gut kennengelernt haben als Hans Esser in der Rolle. Sie haben dann in den letzten Jahren bei RTL eine viel beachtete Fernsehreihe gemacht, das Team Wallraff, sind also mit dem Boulevard dann doch wieder irgendwie, haben Sie sich eingelassen?
Nee, weshalb? Nee, absolut nicht. Das
Nein?
ist ein Sonderformat, RTL schaue ich selber nicht, ich schaue Arte, sehr guter Sender, Phoenix sehr zu empfehlen, Dreisat großartig, auch im ersten, zweiten, aber ich komme nicht an die Zielgruppe. Das sind diejenigen, die in solchen Arbeitsverhältnissen sich befinden und vor allem Jüngere. Bei den Öffentlich-Rechtlichen erreiche ich doch mehr ein Bildungsbürgertum und die wirklich da in diesen gröbsten, übelsten Ausbildungsverhältnissen stecken, die erreiche ich da unmittelbar. Und dazu kommt es, und das habe ich im Vertrag drin, dass der Sender die Prozesse führt, notfalls bis zum Europäischen Menschengerichtshof. Und solange die auch Werbeträger nicht schonen, nicht, das war auch, als ich mir Burger King vorgenommen habe, das war ein großer Werbeträger. Die hatten 35% Umsatzrückgang, Burger King. Ja. Und dann haben die sich allerdings bequemt. Dann ist der Deutschlandvorsitzende hingegangen, hat sich öffentlich entschuldigt und hat die Entlastung auch wieder eingestellt. Hygienische Bedingungen wurden auch verbessert. Das konnte ich da erreichen. Und ich habe vorher bei Öffentlich-Rechtlichen leider mehrfach erleben mussten, dass die vor bestimmten Anwälten in die Knie gegangen sind.
Am heutigen Abend, aber auch so generell, wenn man über Ihre Arbeiten hinwegsieht, über die letzten 40, 50 Jahre, habe ich manchmal das Gefühl, Sie fühlen sich wie ein Ombudsmann, der Arbeitsunrecht anstelle eines Sozialministeriums oder anstelle von Sozialbehörden aufdeckt, zur Sprache bringt und versucht, das Unrecht zu regeln.
Ich bin überfordert. Ich bin absolut überfordert. Und ich wünschte mir, dass es eine, ich habe auch eine Stiftung, 2 Stiftungen habe ich gemacht. Ich gebe viel Geld da rein, habe auch ein Büro, 2 Häuser weiter, Workwatch, wo welche tätig sind und sich bemühen. Aber es ist eine Lawine von Hilferufen. Es müsste eine Stiftung geben. Es gibt auch so viele mit Riesensummen ausgestattete Stiftungen, aber die befassen sich doch mehr mit Wissenschaft oder mit den schönen Künsten und so weiter und nicht mit den Niederungen dieser Gesellschaft. Ich fühle mich wirklich zunehmend überfordert und belastet und es müsste Behörden geben, die hier wirklich tätig würden und die nicht bürokratisch organisiert sind. Und ich appelliere auch an Politiker. Ich kenne einzelne Politiker aus verschiedenen Parteien übrigens. Ich bin Wechselwähler. Aus verschiedenen Parteien, die über ihr Amt hinaus sich für einzelne Menschen einsetzen. Aber es sind zu wenig. Und das erlebe ich gerade in einem arabischen Land, wo ich jetzt alle zwei Tage mit zu tun habe, um ein Kind rauszuholen, was von einem islamischen Vater da festgehalten wird und wo die Mutter mit dem Kind nicht rauskommt, 8 Jahre hier aufgewachsen ist. Und da soll das in den Familienclan festgehalten werden, übernommen werden nach dortiger Erziehung. Der Mann hat inzwischen eine zweite Frau geheiratet, gut, gibt's ja auch hier. Aber nach islamischem Recht darf er das und hat auch das Recht, dieses Kind dort zurückzuhalten. Jetzt erlebe ich, dass unsere Politiker sich daran vorbeidrücken. Dass sie sagen, das jeweiliges Landesrecht können wir nichts machen. Wir sind deutsche Staatsbürger. Ja, hier müssen Menschenrechte berücksichtigt werden. Hier müsste so ein Kind auch notfalls mit anderem Pass ausgestattet werden. Wenn ich dann höre, ja, wenn das 18 ist, kommt das Kind raus, sagt mir da jemand. Nebenbei höre ich dann, 25 Parallelfälle gibt es da. Ja? Hm? 25 Fälle. Und deutsche Staat sitzt das aus. Das ist halt so. Herrscht arabisches Recht. Und das in Kuwait ähnlich. Und auch wir Linken nehmen uns solcher Themen nicht an. Das könnte ja den Rechten Vorschub leisten. Und das ist ein Fehler. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Diesen Fehler haben wir Linken, da würde ich eine Zeit lang dazu gemacht, wenn es um Menschenrechtsverletzungen in sozialistischen Staaten ging. Da haben wir uns auch Zurückhaltung auferlegt. Das war ein falsches Lagerdenken, weil wir gesagt haben, wir spielen den Rechten in die Hände, die Südafrika gutheißen, die Militärputsche relativieren oder rechtfertigen. Und wir haben Menschenrechtsverletzungen, von denen wir wussten, nicht nachhaltig genug thematisiert. Bei mir bedurfte es, muss ich selbstkritisch sagen, der Biermann-Ausbürgerung, bis ich da richtig mit auf die Barrikaden ging. Und jetzt erlebe ich dasselbe, dass eine aufgeschlossene Bürgerschaft, ob das innerhalb der Grünen ist, innerhalb der Gewerkschaften, auch der Kirchen sogar, dass die, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, die im Namen des Islam begangen werden, sich irgendwie dann nicht rangehen, weil sie sagen, wenn wir das thematisieren, das hilft dann den Rassisten und der AfD. Und das ist falsch. Indem wir das nicht thematisieren, haben die das Thema. Und das sehe ich nicht ein.
Das ist eine Seite Ihrer Persönlichkeit. Sie haben es eben ganz kurz erwähnt. Wolf Biermann war kurz bei Ihnen untergebracht, als er ausgebürgert wurde. Salman Rushdie auch eine Weile bei Ihnen untergebracht, als die Fatwa ihn bedrohte. Wie geht's ihm eigentlich? Sie haben noch Kontakt mit ihm, soviel ich weiß.
Ja, der ist jetzt mehr in den USA, weil in England muss er für seinen Schutz selber bezahlen. Aber er pendelt. Also ihm geht's gut. Er hat sich auch von seinen Ängsten befreit. Als er bei mir wohnte, war er zweimal bei mir versteckt und mit riesen Sicherheitszirkus. Ach, man konnte nicht mal irgendwo normal in eine Kneipe gehen, das wurde alles vorher abgesichert, das ist kein normales Leben. Übrigens, der spielt auch gut Tischtennis, weil der wusste sonst nicht, was er mit seinen Schutzleuten, mit seinen Bodyguard machen sollte. Und die spielten alle ganz gut. Dem habe ich gesagt, hör mal, das können wir alles abschütteln. Ich habe eine gute Maskenbildnerin. Wir lassen uns beide als Mullahs, werden wir in den Iran reisen. Ja? Er kommt ja aus Indien, aus einer aufgeklärten muslimischen Familie. Und ich bin der Konvertit aus Deutschland. Wir reisen als Mullahs verkleidet in den Iran, in die Höhle des Löwen. Ja? Im Auge des Hurrikans ist es am ruhigsten. Ja. War natürlich auch nicht sein Ding. Ne? Wäre möglich gewesen. Ja.
Sie haben immer wieder Leute, die Sie unterbringen. Sie haben eben auch einen Obdachlosen erwähnt. Sind Sie auch schon mal reingefallen bei Gästen, dass Sie gemerkt haben, okay, ja, ging daneben, ich bin zu blauäugig?
Das war in der wilden 68er-Zeit. Da war meine Frau auch, wie unsere Kinder, in Kinderladenbewegungen. In dieser Zeit waren wir eine Anlaufstelle für alle möglichen Durchreisenden. Und da war eine Gruppe, das ist fast ins Auge gegangen. Das waren durchziehende Haschrebellen. Und die quartierten sich eigentlich nur mal für ein paar Tage, wollten sich einquartieren, waren mal auf Weg nach Afghanistan, hatten da irgendeine Idee, wo sie da als Kommune leben wollten. Nur, was wir nicht wussten, die waren höchstgradig drogenabhängig, und zwar Opiate. Und als wir das merkten, wurden wir sie nicht mehr los. Und irgendwann zum Glück haben sie dann doch ihr Reiseziel fortgesetzt. Und dann hatten wir ein Riesenglück, dass die Pocken nicht in Ehrenfeld in der Teberstraße eingeschleppt wurden, sondern ich glaube in Meschede, weil die wollten auch wieder auf dem Rückweg zurück. Und der Vater von dem, der die Gruppe da leitete, der war Schlachthofdirektor und holte den Sohn vom Flughafen ab. Und so wurden die Pocken, ich glaube in Meschede war das, eingeschleppt. Aber das nur am Rande. Sonst waren das eigentlich fast alles positive Begegnungen.
Würden Sie sagen, Sie sind eigentlich immer auch ein bisschen blauäugig durchs Leben gelaufen?
Ja, ich bewahr mir aber ganz bewusst meine, wie nenne ich das, Naivität. Ich bin kein Intellektueller. Ich versuche...
Darf ich mit Idealist aushelfen?
Ach, was heißt Idealist? Ich will weiter staunen können. Ich bewahr mir eine gewisse Kindlichkeit. Ich bewahr mir... Ja gut, um sich dumm zu stellen, darf man nicht ganz blöd sein. Das ist schon richtig. Aber ich nehme nicht so hin, wie es vorgegeben ist. Es könnte auch anders oder besser sein. Ich hinterfrage es und tue so, als könnte es auch alles ganz anders sein. Also so stelle ich auch immer alles in Frage. Aber manchmal gehe ich zu weit oder manchmal tue ich auch jemandem Unrecht. Aber insgesamt ist es eine Lebenshaltung, die ja, einen weiterbringt. Und wie gesagt, ich war lernbehindert als Schüler. Außer Deutsch, Kunst und Sport hatte ich eine Eins. Und in theoretischen Fächern war ich ein Versager. Und darum muss ich selbst erleben. Und das, was man selbst zu spüren bekommt, Kinder übrigens, können nur durch Spielen lernen. Und wir wissen aus der Pädagogik, dass im Spiel viel mehr behalten wird, als was so angelernt wird. Also von daher würde ich auch sagen, in meinem Rollenspiel lerne ich auch immer dazu. Das ist meine Art, dazu zu lernen. Und das ist auch, ich lese auch viel, aber ich muss es mehr zu spüren kriegen und zu erfahren, auch im schmerzhaften Sinne.
Sie haben etwas gezögert oder länger gezögert, diesen Abend hier mit uns zu verbringen. Öffentliche Auftritte sind nicht Ihre allergrößte Freude.
Das macht mir Kopfschmerzen. Also jetzt die letzten Tage ging es mir ganz schlecht. Und besonders, wo so viele gekommen sind. Ich fühle mich wohl im überschaubaren 50, ist noch so ein überschaubarer Kreis. Einmal habe ich es erlebt, kam ich zu einer Veranstaltung, irgendeine kleine Stadt im Osten, die hatten das vergessen zu organisieren, da waren 10 Leute. Toll. Das war eine Erleichterung. Ich sage, kommt, ich lade euch alle ein, wir gehen in die nächste Kneipe, unterhalten uns ganz normal. Ich tue mich schwer. Ich bin auch kein Rhetoriker, wie Sie gemerkt haben. Ich tue mich so verdammt schwer. Und es ist immer eine Überwindung. Aber ich überwinde es dann auch wieder, weil im Nachhinein sind es Menschen, die ich dann auch kennenlerne. Und das setzt sich ja noch fort. Ihr seid alle eingeladen, wir gehen nachher um die Ecke noch in eine Kneipe. Oder wir können noch ein bisschen Tischtennis spielen.
Jetzt. Herr Wallraff, man sieht es Ihnen nicht an. Großes Kompliment, auch beim Tischtennisspiel nicht. Da steht der 75. Geburtstag an. Das Altern war nicht vorgesehen, habe ich gelesen.
Der 75. Geburtstag überhaupt. Kein Geburtstag ist vorgesehen. Um Sie geboren zu werden, ist auch kein Verdienst. Und all diese belasteten Tage, ich gehe dem aus dem Weg. Ich habe richtige Probleme. Meinen 50. den habe ich mit den Vietnamesen in Rostock-Lichtenhagen gefeiert. Die wussten aber nicht, dass ich Geburtstag hatte. Da waren die gerade diesem Pogrom entkommen. Ja. 60. war ich in Afghanistan. Da habe ich wohl eine Lebensversicherung frei, eine Mädchenschule gestiftet. Die gibt es heute noch. Und habe da über Kap Anamur, meine Freunde von Kap Anamur, habe ich da meinen Geburtstag verbracht. Aber im vorigen Jahr war ich mit meinen Töchtern, die haben mich irgendwann, haben die das eingefordert, jetzt machen wir alle zusammen was, war auch ein herrliches Fest, also das ist auch gelungen. Ja. Aber jetzt den 75., da haue ich wieder ab.
Umso schöner, dass Sie es heute Abend mit uns ausgehalten haben. Günter Wallraff heute bei den SWR2 Zeitgenossen, aufgezeichnet vor Publikum in Landau, in der Landauer Festhalle im Rahmen der großen Begegnungen der Universität Koblenz-Landau. Herzlichen Dank Ihnen und alles Gute.
Bedanke mich. Danke.
Dankeschön.